2. Mose 33, Vers 12. Mose sagte zum Herrn: Du hast mir zwar den Auftrag gegeben, dieses Volk nach Kanaan zu führen, aber du hast mir nicht gesagt, wen du mit mir schicken willst. Du hast gesagt, dass du mich kennst und dass du mir freundlich gesinnt bist. Wenn dem wirklich so ist, dann zeige mir doch, was du vorhast, damit ich dich besser verstehe und merke, dass du mir freundlich gesinnt bist. Denke doch daran, dass dieses Volk dein Volk ist. Der Herr antwortete ihm: Ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Ich will dir Ruhe verschaffen. Doch Mose hatte noch eine weitere Bitte: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete: Ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Dann fuhr der Herr fort: Stell dich hier auf diesen Felsen neben mich. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, werde ich dich in die Felsspalte stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand wegnehmen und du wirst hinter mir hersehen. Mein Gesicht aber kann niemand sehen. Und so begegnete Gott dem Mose auf dem Berg Sinai. Und Mose war 40 Tage und 40 Nächte oben auf dem Berg des Herrn. Während dieser Zeit aß und trank er nichts. Gott schrieb die Bedingungen des Bundes, die 10 Gebote, auf die steinernen Tafeln. Dann stieg Mose mit den beiden steinernen Tafeln in der Hand vom Berg herab. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Ja, als ich diesen Text nach langer Zeit mal wieder das erste Mal las, habe ich gedacht: Wow, Gott mal so live zu erleben, das wäre doch toll. Und wieso kriegt das Mose und ich krieg das nicht? Und dann habe ich gedacht, mir vorgestellt, was Gott mir wahrscheinlich antworten würde. Er würde wahrscheinlich sagen: Okay, willst du den Job des Mose haben? Dann kriegst du auch die Stärkung des Mose. Und da habe ich gedacht: Oh nee, doch lieber nicht. Möchtest du zum Pharao gehen, der sich selbst als Gott anbeten lässt, mit nichts in der Hand als dem Wort Gottes, und sagen: Lass dieses Volk, lass alle deine Sklaven frei? Möchtest du dann diese 100.000 Leute durch eine Wüste führen? Ich habe da mal gestanden auf dem Berg Sinai, kann man rauflaufen vom Katharinenkloster. Im Augenblick ist auch ein bisschen gefährlich, weil da so Terroristen rumrennen, aber damals war das nicht so gefährlich und da konnte man da rauf. Und ich habe in alle Richtungen geguckt und du siehst vielleicht sogar hunderte Kilometer weit nur Sand und Steine. Und stell dir vor, du bist dafür verantwortlich, dass du ein ganzes Volk durch diese Wüste führst, in das gelobte Land, aber zwischendrin sind noch andere feindliche Völker, die dir militärisch maßlos überlegen sind. Möchtest du diesen Job haben? Ich kann Mose gut verstehen, dass er gesagt hat: Alleine mache ich das nicht. Ohne dich gehe ich hier keinen Schritt weiter. Ich brauche die Bestätigung, Herr, dass du mit mir gehst. Wenn du mit uns bist, kann uns niemand widerstehen, aber ohne dich sind wir verloren. Und so bekommt er diese wunderbare Begegnung mit Gott. Ich denke, sie hat ihn gestärkt und hat ihn sein ganzes Leben nicht verlassen. Und es gibt noch einen anderen Grund, wieso Mose Gott so nah war. Es heißt sogar, dass Gott mit Mose so redete, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Also ganz persönlich, ganz nah. Den Grund habe ich gefunden in einer Stelle, die mich mal sehr beeindruckt hat, in 4. Mose Kapitel 12. Da startet so eine kleine Palastrevolution gegen Mose, ausgerechnet von seinen engsten Vertrauten, von seinem eigenen Bruder Aaron und seiner Schwester Miriam. Und die machen da ihm richtig Not. Und er reagiert erstaunlicherweise nicht so, wie man normalerweise reagieren würde, mit Wut und einem Zornausbruch oder mit Resignation, sondern er tritt für die ein, die sich gegen ihn wenden, so ähnlich wie Jesus für seine Feinde am Kreuz gebetet hatte. Und dann heißt es von Mose: Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Das muss man sich mal zu Herzen nehmen. Mose war demütiger als alle Menschen auf Erden. Ja, kein Wunder, je demütiger du bist, je niedriger du vor Gott bist, so wie Abraham, der zu Gott sagt, ich weiß, dass ich Staub und Asche bin, desto mehr kann Gott durch dich wirken. Und so ist es auch bei Mose. Gott wusste, sein Ego steht ihm nicht im Weg. Er war der demütigste Mensch auf Erden und deshalb konnte Gott große Dinge durch ihn tun. Und er wusste, er wird das nicht zu seinen eigenen Zwecken, zu seiner eigenen Ehre, seinem eigenen Nutzen missbrauchen. Genauso war es ja bei Jesus. Er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, er gab alles auf und ist absichtlich als Kind in Schwachheit, in Demut in Bethlehem geboren. Und auch bei uns sind die Großen im Reich Gottes nicht die, deren Namen in den Zeitungen steht, weil sie Bischof oder Ratsvorsitzender oder Pfarrer oder sowas sind, sondern die, die in Demut und Liebe zu ihren Geschwistern die niederen Dienste tun, Dinge, die keiner sieht, die keiner wahrnimmt, aber die treu sind in der Liebe zu Gott. Ich war eben kurz vorher noch bei dem Geburtstagsbesuch und die Frau von dem Mann, der da Geburtstag hatte, hat von ihrer Tochter erzählt. Und das wissen gar nicht viele Leute. Sie haben mehrere behinderte Kinder angenommen. Ein Kind ist so deformiert, dass es nur ein Auge hat, weder reden noch richtig hören kann. Und sie haben diesen Kindern über Jahrzehnte große Liebe gezeigt. Ich bin mir sicher, niemand kennt deren Namen und trotzdem sind sie sozusagen auf der Top-10-List der Leute Gottes ganz oben. Ja, trotzdem, obwohl wir nicht so, ich nehme mal an, ich kenne euch ja nicht so genau, also obwohl ich nicht so demütig bin wie Mose, schenkt Gott uns immer wieder auch so Gipfelerfahrungen, so Hochzeiten, eine echte Hochzeit, ja, eine Hochzeit, wo wir wirklich was merken von der Gegenwart Gottes. Meine Beobachtung ist besonders bei Leuten, die frisch zum Glauben kommen, die kriegen so nochmal eine extra Portion Heiligen Geist, damit sie wirklich wissen, okay, ich irre mich jetzt hier nicht, sondern das bin ich auf dem richtigen Weg, wenn ich zu Jesus komme. Solche Sachen soll man sich aufschreiben in ein persönliches Tagebuch. Die Elke aus unserer Gemeinde, die hat mir das letzte Woche erzählt, dass sie sich Donnerstagmorgen, sie ist Lehrerin, da hat sie immer erst später Schule, da nimmt sie sich Zeit, da schreibt sie sich solche Sachen auf, wo Gott ihr Sachen wichtig gemacht hat, wo Gott auf ihre Gebete reagiert hat, wo ihr ein Bibelwort wichtig gewesen ist. So wie Jakob, der einen Altar baut dafür, dass er sagt, hier, ich will nie vergessen, was Gott hier an mir getan hat. Also merkt euch das, schreibt euch das auf, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So war es zum Beispiel bei Johannes, der das Evangelium geschrieben hat. Der hat erlebt, dass er mit Jesus auf einem Berg war. Berge sind in der Bibel oft Orte, wo Gottes Erfahrung möglich ist. Und er war mit Petrus, nur Petrus und Johannes waren da mit, Petrus, Johannes und Jakobus. Und plötzlich verwandelt sich die Person Jesu in Licht. Er lässt mal für einen Augenblick sozusagen seine göttliche Seite ganz durchscheinen. Und deshalb schreibt Johannes dann auf am Anfang des Johannesevangeliums, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Das hat er nie vergessen, sein ganzes Leben nicht. Und Gott macht das manchmal auch noch heute, dass er Leuten so einen besonderen Flash gibt, so eine besondere Erfahrung seiner Nähe. Ich denke an Thorsten Hartung, der mal bei uns zu Besuch war. Ich glaube, du kennst den auch, oder Christiane? Er war bei der Zeltstadt jedenfalls auch. Und es ist ein Mann, der als Mörder im Gefängnis war, aber dort im Gefängnis in Gräfentonner eine Begegnung mit Christus hatte. Er hat eine Lichterscheinung in seiner Zelle gehabt. Er wusste, jetzt redet Jesus mit mir. Und er ist dann zum Glauben gekommen und hat eine Arbeit aufgebaut für Haftentlassene, um denen zu helfen, wieder im Alltag anzukommen. Oder auch Menschen, die aus muslimischem Kontext Christen werden. Da wird es oft berichtet, dass sie so besondere Gotteserscheinungen haben. Christen, die in starker Verfolgung sind. Das sind so Ausnahmezustände, in denen Gott sich ganz besonders offenbart. Aber normal ist das nicht. Der Alltagsnormalzustand für uns Christen ist das, was Jesus zu Thomas sagt. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Wir haben meistens nur mittelbare Gotteserfahrungen. Zum Beispiel, dass er uns in seinem Wort anspricht. Also das ist so das, wo ich am meisten von Gott erfahre. Ich bin vorhin ja zu diesem Geburtstag gegangen. Ein Mensch, der schon viel für Gott getan hat, Jürgen Unbekannt, ist 80 Jahre alt geworden. Und dann habe ich Gott gefragt, was soll ich ihm denn sagen? Und dann hat Gott mir wirklich zwei Worte geschenkt und er hat sich dafür auch nochmal am Ausgang bedankt. Die waren genau richtig für ihn, das passte zu ihm. Ich verrate euch die jetzt, dass es nicht so geheimnisvoll ist. Aber richtig verstehen, was es für ihn bedeutet, kann man nur, wenn man seine Lebensgeschichte kennt. Also ein Wort war, dass Gott mir gezeigt hat, das Wort, was die heiligen drei Könige gesagt haben, als sie an der Krippe ankamen. Sie haben gesagt, wir haben seinen Stern gesehen und wir sind gekommen, ihn anzubeten. Wir haben den Stern gesehen, das Licht von Jesus, und sind gekommen, ihn anzubeten. Das andere Wort, Gott ist es, der das Gedeihen gibt. Das erlebt er nämlich dort auch in der Schillerkirche, wie Gott da Gedeihen gibt, wie Menschen zum Glauben kommen, wie die Gemeinde wächst. Halleluja. Gott redet durch sein Wort. Wir sehen ihn nicht direkt, sondern wie in einem Spiegel, sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 13. Das Wort ist wie ein Spiegel und reflektiert uns das Wesen Gottes. Deshalb ist es wichtig, dass man sich auch mal Zeit nimmt, mal in der Bibel kontinuierlich zu lesen oder einzelne Sprüche aufschreibt, habe ich oft gemacht, in die Tasche gesteckt und dann habe ich sie vorgeholt und im Supermarkt, wenn ich an der Kasse stand oder so, dann habe ich sie nochmal meditiert oder auswendig gelernt und dann sinken diese Worte in unser Herz und sie bringen etwas von der Nähe und vom Wesen Gottes mit. Eine andere Art, Gott zu begegnen, ist in seinem Leib, in der Gemeinde, die Schwestern und Brüder. Schon Martin Luther hat das erkannt, dass dir Gott begegnet durch deine Schwestern und Brüder im Glauben. Martin Luther hat geschrieben in einem Bekenntnis, in den sogenannten schmalkaldischen Artikeln, dass Gott mit uns redet, nicht nur durch die Predigt und durch das geschriebene Wort, sondern durch das wechselseitige, tröstende Gespräch der Brüder. Auch durch das wechselseitige, tröstende Gespräch der Schwester natürlich, aber durch andere Christen will dir Gott oft was Wichtiges sagen. Deshalb hör ein bisschen transparent, ja, hör mal hin, wenn jemand anders dir was Wichtiges sagt, wenn du ihn um Rat fragst oder ihm fällt was auf an dir, er sagt dir ein ehrliches Wort, ist das vielleicht ein Wort von Gott für mich? Wir können Gott auch erleben und erfahren zeichenhaft in den Zeichen von Brot und Wein. Jeden letzten Sonntag im Monat, wo wir hier Abendmahl feiern, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Es ist ein Sehen mit den Augen des Herzens, dass wir in diesen Zeichen Brot und Wein die Gegenwart Christi erkennen, der sich an uns verschenkt. Wir können Gott erleben in unserer persönlichen Gebetszeit. Jesus sagt, geh in einen stillen Ort, ein stilles Kämmerchen, ein Ort, wo du nicht gestört wirst und dann wird der Vater im Himmel dir begegnen. Dann brauchst du immer wieder auch einen Impuls von außen, den du da mitnimmst, ein Andachtsbuch oder die Losung oder was anderes, damit du nicht nur im eigenen Saft schmorst. Das ist auch wichtig, dass man sein Herz ausschüttet, aber dass auch das fremde Wort Gottes in dein Leben hineinkommen kann. Auf viele Weise will Gott uns begegnen. Er sagt, ich will mich von euch finden lassen. Und das kann dann auch ganz leise sein. Ich fand sehr schön, letzten Sonntag im Aufwind, einige von euch waren dabei, wie Hannah nach vorne kam und gesagt, dass sie Nähe Gottes erlebt hat, einfach in diesem Weihnachtsgottesdienst, wo noch alle geschockt waren von den Terrormeldungen und sie einfach gemerkt hat, ich bin in Gottes Frieden, egal was jetzt passiert, egal was mit der Welt passiert, egal was mit unserem Land passiert, egal was mit mir passiert. Gott will sich von uns finden lassen. Jetzt noch sehen wir ihn indirekt in seinem Wort, in der Gemeinde, im Heiligen Mahl. Aber einmal kommt der Tag, da werden wir ihn unmittelbar sehen dürfen. Wir werden ihn erkennen, so wie er uns jetzt schon erkannt hat. Und die, deren Herzen durch Jesus gereinigt sind, die werden Gott schauen. Die reinen Herzen sind, werden Gott schauen, sagt Jesus. Das verspricht er uns. Wir haben es besser als Mose. Wir dürfen ihm nicht nur hinterher schauen, sondern durch die Vergebung von Jesus, durch das Blut Jesu, das am Kreuz geflossen ist, ist der Blick frei. Wir können Gott in die Augen schauen und müssen nicht sterben. Wir können dieses Licht aushalten. Wir werden ihn einmal unverhüllt, unmittelbar sehen. Nicht mehr nur indirekt. Das Glauben hört auf, Das Hoffen hört auf. Die Liebe hört niemals auf. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und wir werden ihn nichts mehr fragen. Und unsere Sorgen und Lasten werden vergessen sein. Und alles ist hell und klar in der Gegenwart Gottes. Und dann nimmt er uns in die Arme, wie der Vater den verlorenen Sohn. Und er wird uns die Tränen persönlich abwischen, wie eine Mutter ihrem verletzten Kind. In seinem Licht sehen wir das Licht. Und an das Vergangene wird man nicht mehr denken. Und die ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und diese Freude wird uns so erfüllen. Das kann man im letzten Buch der Bibel lesen. Da wird ganz viel Lobpreis gemacht, wird ganz viel gelobt, dass unser ganzes Leben, unser ganzes Herz voll Freude und Lob erfüllt sein wird. Und dann ist es uns bestimmt auch nicht mehr zu laut oder zu leise oder zu schief oder zu klassisch oder zu jazzig oder zu rockig, sondern wir sind wirklich ganz eins im Lob Gottes. Und hier in dem Gottesdienst nehmen wir das schon mal ein bisschen vorweg. Ja, ich finde noch wichtig, als Mose diese Gottesbegegnung hatte, da war nicht alles vorbei, sondern er konnte was mitnehmen vom Berg. Was hat er denn mitgenommen? Habt ihr zugehört? Was nimmt er mit? Wie? Das Glänzen, okay, da komme ich auch noch. Er nimmt noch was mit, ziemlich heavy sogar. Er nimmt zwei Tafeln mit, ich hoffe, ihr kennt die. Ich frage gerade die Konfirmanden ab. Die erste Tafel mit den ersten drei Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und du sollst den Feiertag heiligen. Also die drei Gebote der Gottesbeziehung und dann die sieben Gebote der Nächstenliebe, der Beziehung zu den anderen Menschen in deinem Leben. Als erstes, du sollst Vater und Mutter ehren. Als der reiche Jüngling zu Jesus kommt und fragt, wie komme ich zu Gott? Was ist der Weg? Wisst ihr, was Jesus dem antwortet? Halte die Gebote. Halte die Gebote. Jesus hebt die Gebote nicht auf, sondern er bestätigt und intensiviert sie. In der Bergpredigt in Matthäus 5 sagt er sogar, es kommt nicht nur darauf an, sie äußerlich zu halten, sondern dass Gott unsere Gedanken und Motive innerlich so verändert, dass wir sie spontan von innen heraus tun. Sie sind nicht eine schwere Last, ein Druck von außen, sondern sie sind etwas, was Gott in unserem Herzen, in unser Herz hineinlegen möchte. Deshalb auch die Jahreslosung dieses Jahr. Ich will ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Die Gebote sind sowas wie die Glücksformel für ein gelingendes Leben. Und sie müssen uns nicht mehr Angst machen, nach dem Motto, was ja im Alten Bund galt, wenn du die Gebote nicht hältst, dann fällst du aus dem Bund Gottes raus. Sondern wir wissen, durch Jesus gibt es Vergebung, auch wenn wir an vielen Geboten immer wieder scheitern. Gebote sind ein Geschenk und sie beginnen mit einem Versprechen. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Gott sagt, ich bin bei dir, so wie Jesus es auch sagt. Ich bin bei dir jeden Tag, nicht nur auf dem Berg, auf den Hochzeiten des Lebens, sondern auch im dunklen Tal. Mit ihm an seiner Seite können wir es wagen, Gottes Geboten zu folgen. Ehrfurchtsvoll von Gott reden. Nicht, dass wir gar nicht von ihm reden, sondern dass wir voller Ehrfurcht und Bewunderung von ihm reden. Dass wir uns am Feiertag für ihn Zeit nehmen. Dass wir ehrlich sind und gern teilen. Dass wir zufrieden sind mit dem, was er uns schenkt. Und das Zweite, was Mose mitnimmt, Christian hat es ganz richtig gesagt, er nimmt den Glanz mit. Der Glanz Gottes ist in der Welt. Moses Gesicht leuchtet nach der Begegnung mit Gott. Er muss es sogar vor dem Volk verbergen. Selbst der Abglanz Gottes auf Moses Gesicht war noch zu schwer zu ertragen für sündige Menschen. Krass, oder? Die halten nicht mal den Glanz auf Mose aus, geschweige denn den von Gott selbst. Ich finde es irgendwie auch toll, dass Gott so strahlt. Ja, wir sagen das ja auch von Menschen, die gut drauf sind, die strahlen richtig. Gott strahlt mega, ja. Das hebräische Wort für Herrlichkeit, ja. Also das Wort für eine Eigenschaft Gottes, die Herrlichkeit Gottes, das bedeutet wörtlich eigentlich Lichtglanz, Kavod auf Hebräisch. Lichtglanz. Und im Neuen Testament, Doxa, Herrlichkeit, ebenso, Gnadenschein Gottes. Also Gott leuchtet, Gott scheint und Gottes Licht scheint auch in unserer Welt, am hellsten natürlich in Jesus. Er ist Licht vom Licht, Gott von Gott, eines Wesens mit dem Vater, wie es das altchristlich Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis, das alle christlichen Kirchen verbindet, sagt. Jesus ist Licht vom Licht, Gott von Gott, eines Wesens mit dem Vater. Und weil wir Abbilder Gottes sind, jeder Mensch, haben wir auch etwas von Geburt an von diesem Glanz in uns. Es ist interessant, dass 1. Korinther 15, Vers 40 das von allen Menschen sagt. Aber leider durch Gottvergessenheit, durch Wunden, die wir erleiden und austeilen, dieser Glanz in uns, der erlischt immer mehr. In Kindern ist er vielleicht noch am meisten zu spüren. Aber wenn wir Jesus begegnen, wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn wir uns in sein Licht stellen, dann kehrt dieser Glanz zurück in unser Herz. Und das erbeten wir immer wieder und müssen wir immer wieder tun, dass wir uns innerlich vor Gott stellen und uns so von ihm anstrahlen lassen. So ist es auch im Lobpreis und im Abendmahl und überhaupt, wenn wir in den Gottesdienst gehen und uns seinem Wort aussetzen, dass er uns anstrahlt und dass wir dieses ursprüngliche Licht wiedergewinnen und reflektieren. Menschen, die dieses Licht in sich tragen, die haben eine heilige Schönheit, eine Ausstrahlung, die da ist, auch wenn sie vielleicht dem klassischen Schönheitsideal gar nicht entsprechen, wenn sie keine Chance hätten, auf dem Cover irgendeines Glanzmagazins zu erscheinen. Trotzdem gibt es solche Leute, die eine innere Schönheit haben. Sie haben eine Ausstrahlung, das sagen wir ja auch sogar in unserem Sprachgebrauch. Wir dürfen unsere Sünde, mit unserer Sünde in sein Licht kommen, sie bei Jesus ablegen, Vergebung empfangen und seinen Geist erbeten. Gott verspricht uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Er will den Glanz in uns erneuern, damit wir sein Leuchten in die Welt tragen. Und jetzt gibt es hier noch einen schönen Satz, da heißt es, Mose wusste nicht, dass sein Angesicht glänzte. Ist das nicht toll? Da trägt einer Gottes Licht runter in die Welt und merkt das selber gar nicht? Also, falls du denkst, mit mir ist ja nichts los, ich bin nur so eine ganz kleine Leuchte, durch mich kann Gott gar nicht strahlen. Glaub das ja nicht. Denk bloß nicht, er ließe dich unverwandelt. Wenn du ihn ansiehst, dann prägt er dich auch. Das gilt ja schon im Alltag, worauf wir schauen, das prägt unsere Persönlichkeit. Erst recht gilt es bei Gott. Wer Jesus ansieht, der wird leuchten. Amen.